Einmal zum einen, es ist echt super mit euch hier ein paar Tage zu verbringen und bin gespannt, was Gott vorhat, wie es uns gehen wird. Für mich ist es ein Vorrecht, ein Botenjunge zu sein und ein bisschen rumzufahren und das zu erzählen, was auf meinem Herzen ist. Vielleicht nur ganz kurz. Erstens, heute war eigentlich gar nicht so klar, dass ich überhaupt kommen kann. Ich immer am Vorabend schaue ich erst, suche mal alle meine Trümmer zusammen. Und gestern habe ich festgestellt, ich habe keinen Bass. Weil wir waren letzte Woche in Italien und da haben wir den Bass vergessen und der kam noch nicht. So, ich habe bei der Polizei angerufen in München und gesagt, ich habe keinen Bass. Personalausweis ist auch nicht, ich habe nichts. Haben sie gesagt, das ist nicht gut. Dann habe ich gesagt, ja, aber was soll ich tun? Da habe ich gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Da habe ich mir gedacht, egal, ich probiere es einmal. Und das hat mich niemand gefragt, einfach. Und bin ich froh. Auf jeden Fall bin ich hier. Ich habe einen Personalausweis gefunden, aber der ist 1980 abgelaufen. Ich hätte wahrscheinlich allzu beeindruckt hätte ich sie damit nicht. Aber ich habe mir alles mitgenommen, was ich habe. Vom Bergführerausweis über Höhlenrettung und Bergrettung. Aber ich denke, irgendwas wird wohl funktionieren. Auf jeden Fall gut, dass das gut gelaufen ist. Noch kurz ist oft gut zu wissen, wo jemand herkommt, der spricht. Ich bin in einer evangelischen, Österreich ist 80% katholisch, wie ihr vielleicht wisst, und 4% evangelisch. Ich bin in einer evangelischen Gemeinde aufgewachsen, so eine Insel ein bisschen, Ramsau. Und wir hatten einen super Jugendleiter, der hat uns von Jesus erzählt. Und mit 15-Jährigen bin ich so zum Glauben gekommen eigentlich. Da wusste ich, da ist was dran. Und ich sage das oft, aber Gott hat mir da die Gabe des Glaubens geschenkt. Ich konnte ihn annehmen. Aber er hat mir auch seitdem einen zweiten Gesellen gegeben, und zwar das ist der Zweifel. Mir ist Glauben nie leicht gefallen, bis heute nicht. Und aus dem Grund hat es mich hineingetrieben, zu lesen, zu studieren. Und ich wollte wissen, ist das, was ich glaube, die Wahrheit? Weil wenn es das nicht ist, dann will ich nicht daran glauben. Und das treibt mich bis heute. Nur damit ihr vielleicht ein bisschen versteht, wo ich herkomme und warum ich sage, was ich sage. Und ich bin sehr begierig nach Erkenntnisse, aber ich möchte heute Abend etwas sagen, was mir sehr am Herzen ist. Nämlich, ich glaube, was wir brauchen heute als Christen, ist nicht unbedingt mehr Erkenntnis. Ich glaube, die Erkenntnisse, die ich habe, die reichen für die nächsten 500 Jahre aus für mein Leben. Was ich brauche, ist kindliches Vertrauen in einen großen Gott. Jemand hat einmal richtig bemerkt, mich beunruhigen nicht jene Dinge der Bibel, die ich nicht verstehe. Mich beunruhigen jene Dinge in der Bibel, die ich verstehe, aber nicht glaube. Und wisst ihr, wie wir Gott überraschen können? Das macht direkt ein bisschen Spaß. Man sagt ja, Gott weiß alles. Das stimmt ja zwar, das glaube ich auch. Aber du kannst Gott überraschen. Und zwar, Gott ist fasziniert und überrascht, wenn ein Gläubiger, Mann oder Frau, ihm total vertraut. Das überrascht Gott. Und wisst ihr, Gott entschlossen zu vertrauen, erfordert manchmal extrem viel Mut. Es grenzt manchmal an eine Heldentat. Mir geht's zumindest so. Mir fällt Vertrauen nicht so leicht. In Zeiten, wo Dinge halbwegs laufen, wie ich es möchte, denke ich mir, oh Gott, das passt schon. Aber in Zeiten, wo es überhaupt nicht läuft, wie ich möchte, dann Gott zu vertrauen, dass er es gut meint, fällt mir nicht so leicht. Aber dieses uneingeschränkte Vertrauen Gott gegenüber ist eigentlich das, was Gott möchte. Und darüber möchte ich ein paar Minuten reden. Denn damit hat Gott Freude. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du ruhig aufschlagen, Matthäus Kapitel 8. Eine Geschichte, wo ein Mann absolut vertraute. Und darum gefällt mir die Geschichte so. Es ist in dem Fall ein Hauptmann, es war kein Jude. Und dieser römische Hauptmann hatte einen Diener, der schwer krank war. Und ich lese nur ein paar Zeilen vor. Matthäus Kapitel 8, Vers 5. Als er, das ist Jesus, aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach: Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Und Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Sprich nur ein Wort, und mein Diener wird gesund. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir. Ich sage zu diesem: Geh hin, und er geht. Zu einem anderen: Komm, und er kommt. Und zu meinem Knechte: Tu dies, und er tut's. Und das gefällt mir. Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich. Das macht nichts, ist mir auch schon oft passiert. Einmal beim Predigen. Und ich sage: Schaltet bitte alle aus. Und ihr habt es da drinnen gehabt. Und dann sagen: Leute, das passiert heute, gell? Aber der Satz imponiert mir so: Als aber Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgen: Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich einen so großen Glauben gefunden. Und wisst ihr was? Ich möchte Jesus überraschen. Wenn du Jesus überraschen möchtest, dann musst du ihm vertrauen. Das ist die Art und Weise, wie wir ihn überraschen. Übrigens, das Wort Vertrauen, in der Bibel wird sehr oft das Wort Glauben verwendet. Ich verwende das Wort Glauben nicht mehr so gerne, weil es nicht mehr dieselbe Bedeutung hat heute. In Österreich kannst du Leute fragen: Glaubst du an Gott? Da werden 80% sagen: Ja, schon. Und dann fragst du sie: Ja, an welchen oder wie? Dann sagen sie: Ja, irgendwie da oben, da, Gott, irgendwie Gott. Weißt du, an Gott glauben ist relativ unpersönlich. Das kann, manche glauben an eine Energie oder sonst was. Und darum, anstatt des Wort Glaubens, verwende ich das Wort Vertrauen. Hört mal den Unterschied, ob ich dich frage: Glaubst du an Gott? Oder wenn ich dich frage: Vertraust du Gott? Seht ihr den Unterschied? Hier wird es persönlich. Gott vertrauen ist immer persönlich. Und wenn Glauben in der Bibel steht, ist es immer dieses persönliche Vertrauen. Und darum ist dieses Wort heute besser geeignet, um Menschen das zu sagen, was sie verstehen sollten. Jesus hat immer Vertrauen gefordert von seinen Nachfolgern. Johannes 14, Vers 1 sagt Jesus: Ihr vertraut Gott, vertraut auch auf mich. Eine der drei meistgestellten Fragen, die ich bekomme, es gibt so auf dem Reihe, ich mache oft Fragestunden. Im Englisch sagt man Q&A, Question Answer. Ich nenne es im Dauernhof auch Ask Anything Hour. Die können fragen, was sie wollen. An eine der drei meistgestellten, da gibt es 20 Fragen, wenn du die gut beantworten kannst, bist du schon mal gut dran. Ich nehme immer dieselben. Aber eine ist: Was ist Gottes Wille für mein Leben? Das ist eine der drei meistgestellten Fragen. Ich will Klarheit über meine Zukunft. Was will Gott von meinem Leben? Aber wisst ihr was, diese Frage offenbart etwas. Diese Frage offenbart, dass ich lieber Klarheit will, als Gott vertrauen. Oftmals wollen wir Klarheit über die Zukunft. Wisst ihr warum? Dann müssen wir nicht mehr vertrauen. Denn dann weiß ich, was kommt. Und was wir heute in unserer Kirche brauchen, ist nicht in erster Linie Klarheit, sondern ein schlichtes, praktisches Vertrauen in einen liebenden Gott. Ich gebe euch jetzt ein paar meiner Lieblingsverse, nur deshalb, weil ihr mir schon sympathisch seid. Aber schlagt mal auf Jesaja 42. Das sind so schöne Verse, die mich faszinieren. Jesaja 42 und Vers 16, die hört man selten, sind so besonders. Jesaja 42, Vers 16: Und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Auf Pfaden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Ich will die Blinden auf Wege leiten, die sie nicht kennen. Da ist keine Klarheit, aber ich werde sie leiten. Das Erste, was Gott will von uns, ist nicht, dass wir Licht haben. Er will, dass wir ihm vertrauen als Blinde. Interessant, im Neuen Testament, die Blinden haben nach Jesus gerufen, die Erleuchteten nicht. Interessanter Vers im Johannes Kapitel 9, da heilt Jesus einen Blinden. Und dann lesen wir Johannes 9 und Vers 39. Und Jesus sprach: Zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Einige von den Pharisäern, die bei ihm waren, hörten dies und sprachen zu ihm: Ja, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sagt ihr, wir sehen, daher bleibt eure Sünde. Die Nichtsehenden werden sehen. Und die, die glauben, die sehen, sind eigentlich die Blinden. Geht zurück zum Jesaja, ich zeige euch noch zwei. Jesaja Kapitel 50, Vers 10. Jesaja 50 und Vers 10. Wer ist Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Und jetzt hört zu. Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Es geht nicht darum, dass wir Klarheit haben in erster Linie. Auch wenn wir in Finsternis gehen, geht es darum, dass wir sagen: Gott, du bist mein Leiter. Und schlag nochmal auf Jesaja 45, Vers 3. Jesaja 45, Vers 3. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Die Schätze Gottes sind oft verborgen. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte, aber die sind jenen vorbehalten, die Gott blind vertrauen. Und das ist das Wunderbare. In unserer heutigen Sicherheitswelt, übrigens Tugend Nummer 1 ist heute Sicherheit. Für meine Großeltern war Tugend Nummer 1 Gerechtigkeit. Es muss Gerechtigkeit geschehen. Seit den 80er Jahren ist Tugend Nummer 1 Toleranz. Du musst tolerant sein, dann wirst du toleriert. Aber seit ungefähr 5 bis 10 Jahren ist auch das nicht mehr Nummer 1. Wir wissen, es funktioniert nicht ganz. Tugend Nummer 1 ist Sicherheit. Und darum sind Christen auch so sicher geworden. Das sieht man in vielen Bereichen des Lebens. Es ist ein Missverständnis zu glauben, dass Menschen, die Gott vertrauen, niemals verwirrt sind oder unsicher. Wir verwechseln Vertrauen mit Sicherheit. Aber ein Mensch, der Gott vertraut, ist nicht frei von Verwirrung und von Chaos und von Schmerz. Aber im Chaos, im Schmerz und in der Verwirrung sagt der, was vertraut: Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Es sind Schätze im Verborgenen, die du nur jenen zeigen kannst, die dir nachfolgen in der Finsternis. David hatte viele Sorgen, aber auch ein Versager in vielerlei Hinsicht. Aber er bewahrte sich ein Herz des Vertrauens. Ich lese euch nur einen Vers vor, Psalm 56, Psalm 56, Vers 3 und 4, lesen wir, Psalm 56, 3 und 4. Meine Feinde stellen mir den ganzen Tag nach. Ja, viele bekämpfen mich von oben herab. An dem Tag, da ich mich fürchtete, ich vertraue auf dich. Ja, von oben herab wird mir alles Schlechte gemacht. Aber ja, an dem Tag, wo ich mich fürchtete, ich vertraute dir. Wisst ihr, warum Vertrauen so wichtig ist im Alltag? Weil Vertrauen befreit uns von der zerstörenden Macht der Angst. Wenn wir nicht vertrauen, leben wir ständig in Angst. Der Sorgegeist kann uns lähmen. Nur Vertrauen kann den Sorgegeist wegnehmen. Ich bin Weltmeister im Sorgen. Da schlage ich jeden. Und ich muss immer wieder zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir, ich will dir vertrauen. Ich muss mich nicht sorgen. Jesus hat gesagt, sorge dich nicht um morgen. Dreimal dürft ihr raten, was er damit gemeint hat. Wir sollen uns nicht um morgen sorgen. Ist nicht kompliziert. Und jetzt kommt etwas, und das ist so wesentlich, um Gott vertrauen zu können. Und bitte hört mich da, muss ich überzeugt sein, dass Gott es gut mit mir meint. Wenn ich nicht glaube, dass Gott nur das Beste, ausschließlich nur das Beste für mich will, dann kann ich ihm nicht vertrauen. Und Freunde, hier müssen wir unser Gottesbild prüfen. Hast du einen Gott, der nicht ganz koscher ist, meistens ganz okay, aber immer kann ich ihm nicht vertrauen? Dann wird es unmöglich sein, diesen Glauben aufzubringen. Ich muss glauben, dass Jesus Christus nur gut ist. Denn das ist, was die Bibel lehrt. Jesus ist nicht nur gut, er ist der Beste. Er ist exzellent. Jesus ist ein Gott, der sich über mich freut. Wisst ihr, dass gar nicht allzu viele Christen glauben, dass Jesus sich über sie freut? Die meisten Christen glauben, ja, gerettet hat er mich zwar, aber gerade so werde ich durchkommen, weil mit mir kann er keine Freude haben. Wenn das dein Gottesbild ist, wirst du ihm nicht vertrauen können. Es geht nicht. Römer 8 lesen wir, wenn Gott für uns ist, ja, wer kann gegen uns sein? Gott ist für dich. Die Frage ist, glaube ich das? Wisst ihr, was der Grund, warum es uns heute schwerfällt, Gott zu vertrauen, hat mehrere Gründe, aber es hat zu tun auch mit dem neuen Atheismus, der sogenannte neue Atheismus. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, New Atheism. Der neue Atheismus ist nicht neu, es ist genau dasselbe wie der alte Atheismus. Der Unterschied ist, er ist viel aggressiver. Der neue Atheismus ist extrem aggressiv. Der hat eine ganz einfache Logik, der neue Atheismus. Der sagt, 11. September, als die World Trade Center fielen, das ist ein Produkt von religiösen Menschen. Ja, es waren Fanatiker, das stimmt. Aber fanatisch-religiöse wachsen immer aus moderaten religiösen Menschen. Und was ist die Antwort? Religion muss weg. So einfach ist das Argument. Es ist einfach und plausibel und die meisten Menschen glauben es. Dann fragt man, was ist mit Ethik, mit Moral? Na, ist okay, wir brauchen keinen Gott, um gut zu sein, das können wir selber. Und weil es so einfach ist, sind Christen heute fast dazu gezwungen, ihren Glauben privat zu halten. Du kannst nicht mehr öffentlich darüber reden, sonst wirst du gekreuzigt. Wenn Jesus gut für dich ist, ja, das ist okay, aber ja nicht mehr. Das kommt aus diesem neuen Atheismus und der ist sehr aggressiv. Interessant, wenn du klar stehst, du wirst aggressive Begegnungen haben. Nicht sehr gut begründet, aber das hat mit diesem neuen Atheismus zu tun. Und wisst ihr, was wir Christen heute brauchen, ist eine neue Zuversicht in das Wort Gottes und in den Gott des Wortes. Ich unterrichte jetzt gerade an unserer Bibelschule Genesis, 1. Mose 1 bis 11 speziell. Und es ist so wichtig zu verstehen, wer unser Gott ist. Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott. Gott schuf. Am Anfang war das Wort. Er sprach und es war. Und das Faszinierende ist, das Universum hat einen Anfang. Aber wisst ihr was? Gott hat nicht einen Anfang. Nur das Universum. Gott war schon immer, lange vor dem Universum. Aber wisst ihr, das ist wieder so ein Argument. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch gelesen habt von Richard Dawkins, Der Gotteswahn. Kennt das jemand? Jemand gelesen? Wenn du es nicht gelesen hast, hast du auch nicht viel versäumt. Aber wisst ihr, wie das Argument geht? Richard Dawkins ist Professor an der Universität in Oxford in England und einer der aggressiven Atheisten. Sein Argument geht so. Also er sagt zu den Christen, also du glaubst, dass ein Gott die Welt geschaffen hat. Dann sagt er, Freunde, das ist doch lächerlich. Wenn Gott die Welt geschaffen hat, wer hat dann Gott geschaffen? Und wenn ein Übergott Gott geschaffen hat, wer hat einen Übergott geschaffen? Und wenn ein Supergott den Übergott gemacht hat, wer hat den Supergott geschaffen? Ist das nicht lächerlich, was ihr glaubt? Aber einen Moment. Herr Dawkins glaubt offensichtlich, dass Gott ein geschaffenes Wesen ist. Aber wisst ihr, Freunde, das glaubt niemand. Wenn er sein Buch genannt hätte, Der geschaffene Gotteswahn, hätte er nicht so viel verkauft. Gott ist nicht geschaffen. Und interessant ist auch, letzte Woche war gerade der John Lennox, ist ebenfalls Professor an der Uni in Oxford, war in Schladming. Wir hatten eine Konferenz mit 600 Doktoren aus ganz Europa. Und John Lennox, der hat das jemand verfolgt, eine Debatte mit Richard Dawkins im Fernsehen. Und dann fragt er ihn, also du glaubst, zu diesen Atheisten, also du glaubst, das Universum hat dich geschaffen, richtig? Zufällig. Dann die Frage, von wo kommt das Universum her? Ja, am Anfang war Materie und Energie. Wo kommt Materie und Energie her? Aber diese Frage ist unter Atheisten nicht erlaubt. Aber sie erlauben es, dieselbe Frage uns zu stellen. Seht ihr, so intelligent sind die Argumente nicht, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Ist euch aufgefallen, unter Atheisten gibt es mehrere Fragen, die du nicht stellen darfst. Du darfst nicht fragen, ob es ein intelligentes Wesen hinter der Schöpfung gibt. Damit wirst du zur Seite geschoben und belächelt. Darf man nicht fragen. Du darfst auch unter Atheisten nicht fragen, hat dieses Leben einen Sinn? Alles Fragen, die du nicht stellen darfst. Aber uns werden sie gestellt. Gott ist nicht geschaffen, er ist ewig. Interessant, wenn man zum Beispiel, das sieht man überall, schlag mal auf, Jesaja 9, Vers 6. Wir können Zuversicht haben in diesen Gott. Jesaja 9, Vers 6, ein Vers, den wir immer zu Weihnachten lesen. Da lesen wir zum Beispiel, Vers 5 vielmehr, Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Nur das Kind ist geboren, der Sohn ist nicht geboren, der Sohn ist gegeben. Der Sohn war immer schon. Jesus Christus hat keinen Anfang, er ist ewig. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen. Ein Zitat von Corrie ten Boom, ich lese es euch vor. Corrie ten Boom ist euch ein Begriff, wahrscheinlich nehme ich an, wohnt ja nicht weit davon. Ich habe oft gehört, wie Menschen sagten, ach, Gott ist so gut. Wir beteten, dass bei unserer Feier nicht regnen würde und schau, wie schön es heute geworden ist. Ja, Gott ist gut, wenn er gutes Wetter schickt. Aber Gott war auch gut, als ich zusehen musste, wie meine Schwester Betsy im Konzentrationslager vor meinen Augen zugrunde ging. Ich erinnere mich daran, wie ich eines Tages sehr entmutigt war. Alles um uns war dunkel. Und auch in meinem Herzen war es dunkel geworden. Jesaja 45. Es war dunkel. Ich sagte zu meiner Schwester Betsy, dass Gott uns vergessen hat. Nein, Kore, antwortete mir Betsy, er hat uns nicht vergessen. Unser Gott hat versprochen, so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Das ist Vertrauen in einen großen Gott, auch wenn Dinge nicht so gehen, wie wir es uns vorgestellt haben. Jetzt ist die Frage, wie können wir lernen, Gott zu vertrauen? Nur ganz kurz. Das Erste ist, wir müssen zu Jesus gehen. Einer meiner Lieblingsverse, der steht bei meinem Haus, wenn du reingehst, drinnen im Vorhaus, auf der Wand groß. Matthäus 11, Vers 28. Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Wir müssen zu Jesus gehen. Und wisst ihr, wir müssen nicht zum Dünenhof gehen, auch nicht zum Dauernhof, auch nicht zur Kirche und Freunde, nicht einmal zur Bibel. Wir müssen zu Jesus gehen. Kommet her zu mir, sagt Jesus. Nicht zum Pfarrer, nicht zum Prediger, zu mir. Und ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und wisst ihr, was viele Christen tun? Alle christlichen Dinge. Stille Zeit, Kirche, Kindergottesdienst, Jugendgruppe, alles Mögliche, Männerfreizeit. Da ist nur ein Problem, sie leben nicht mit Jesus. Weil sie kein Vertrauen haben in Jesus. Sie machen christlichen Lebensstil, aber sie leben nicht mit Jesus. Das ist der Unterschied. Es ist wie im Eheleben. Jedes Eheleben beginnt damit, dass ein Mann einer Frau begegnet und sich entschließt, mit ihr das Leben zu leben. Ohne Ehepartner gibt es kein Eheleben. Im Christenleben beginnt es damit, dass du Jesus begegnest. Ohne Jesus gibt es kein Christleben. Und wenn du mit dem Ehepartner leben möchtest, dann ist das Wichtigste nicht der Pfarrer oder der Standesbeamte, das Wichtigste ist die Frau. Und wenn du als Christ leben möchtest, ist das Wichtigste nicht stille Zeiten, alles möglich, sondern Jesus Christus. Wir müssen zu Jesus gehen. Und zweitens, wir müssen von Jesus empfangen. Es ist so wesentlich, dass wir als Christen lernen zu empfangen. Gottes größte Heiligen sind die besten Empfänger. Und das Problem speziell unter Männern ist, wir sind gewohnt zu schaffen und zu kontrollieren. Und so schaffen und kontrollieren wir für Gott. Ein Problem, wir empfangen nie. Und weil wir nicht empfangen, brennen wir aus. Und dann haben wir die Burnouts. Auch und gerade unter Christen. Wir können nur geben, was wir empfangen haben. Ich möchte euch ein paar Verse geben. Matthäus Kapitel 10, Vers 8 sagt Jesus, umsonst habt ihr empfangen und umsonst gebt. Aber du kannst nur geben, wenn du empfangen hast. Wenn du nicht empfängst, hast du nichts zu geben. Und darum werden viele, auch geistliche Leiter, so müde. Sie vergessen zu empfangen. Im 1. Korinther Kapitel 4, 7, das ist ein wunderbarer Vers. 1. Korinther 4, 7 sagt der Apostel Paulus, was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Du hast nichts, was du nicht empfangen hast. Ich habe nichts, was ich nicht empfangen habe. Die Hand hier, habe ich die selber gemacht? Nein, die habe ich empfangen. Das Auge, habe ich selber gestrickt? Nein, habe ich empfangen. Ich habe nichts, was ich selbst gemacht habe. Wir müssen empfangen. Aber Männer sagen oft, ja, ich habe mir jeden Euro selbst verdient. Na, das ist falsch. Ich möchte dir zeigen, du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Schlag mal auf 5. Buch Mose, Kapitel 8. 5. Mose, Kapitel 8, Vers 17. Da sagt Gott, 5. Mose 8, 17, sage nicht in deinem Herzen, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, denn er ist es, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Du hast keinen einzigen Euro selbst verdient. Gott ist es, der die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Aber es ist der Stolz des Menschen, der sagt, ich habe es geschaffen. Und Gott sagt, na, du musst es nur empfangen. Du brauchst es nur empfangen. Wir müssen alles empfangen im Neuen Testament. Aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Wir haben Vergebung der Sünden empfangen. Es ist alles empfangen. Und ich glaube, es ist etwas, was wir vergessen. Und ich wünsche mir dieses Wochenende, dass es ein Wochenende wird, wo du empfängst. Einfach empfangen. Denn nur dann können wir geben. Und ich hoffe, dazu können diese paar Tage dienen. Möchte ich noch eins zeigen? Geht es noch so 10 Minuten? Ist noch okay? Oder ist schon schwierig? Ja, mir egal. Hilft dir nicht. Schlagt mal auf Hebräer 4. Hebräer Kapitel 4. Es ist ja unfair, gell? Ich muss stehen und muss reden, da kann man schwer schlafen. Du musst sitzen und zuhören, das ist zweimal schwer. Aufstehen kannst du, aber beim Reden ist es so eine Sache. Hebräer 4 ist ein gewaltiges Kapitel, da geht es um Ruhe. Wie ein Mann zur Ruhe kommt. Ich meine jetzt nicht schlafen, sondern im Leben zur Ruhe kommt. Wie geht das? Und wir lesen hier im Hebräer 4 11-mal das Wort Ruhe. Ich lese euch nur ein paar Verse vor. Er redet hier über die Israeliten, die durch die Wüste gingen. Die waren 40 Jahre in der Wüste, sollten eigentlich nur ein paar Jahre dort sein. Und gingen erst nach 40 Jahren in die Ruhe ein. Übrigens Ruhe, manchmal sagt man ja, der ist über den Jordan gegangen, der ist gestorben. Das ist aber Blödsinn. Die sind über den Jordan gegangen, die sind vorher gestorben, aber die durchgegangen sind, haben alle gelebt. In die Ruhe eingehen heißt nicht sterben. In die Ruhe eingehen heißt in die Ruhe Christi einzugehen. Seine Ruhe empfangen. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch meine Ruhe geben für eure Seelen. Und hier lesen wir Hebräer 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen, wie den Israeliten in der Wüste. Die hatten auch eine gute Botschaft, wir auch. Aber, und hier ist das Problem, das gehörte Wort nützte jenen nicht. Warum nicht? Weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband oder Vertrauen. Wisst ihr, warum das Wort Gottes nichts nutzt, wenn wir es nicht mit Vertrauen verbinden? Dieses Wochenende wird allerhand hören vom Wort Gottes, aber wenn wir es nicht mit Vertrauen verbinden, dann ist es nutzlos. Es ist nämlich so, Glaube an sich nützt überhaupt nichts. Und die Wahrheit an sich nützt auch nichts. Glaube muss sich mit Wahrheit verbinden. Nur dann entsteht Leben. Die Wahrheit nützte denen nichts, weil die, die es hörten, es nicht mit Glauben, mit Vertrauen verbanden. Das ist oft eine Geschichte. Manchmal geht es mir bei Christen, bei mir selber, wie eine Geschichte, dass in Hausgänse treffen sich jeden Sonntag, um eine Predigt vom Chef Gänserich zu hören. Die wichtigsten Dinge des Gänselebens hören sie jeden Sonntag. Und der Gänserich wachelt vom Zaun und er deutet auf die Wildgänse, die gerade über sie in Formation drüberfliegen. Und er sagt, Freunde, dazu sind wir bestimmt, zu fliegen, frei zu sein, schwerelos zu sein, das ist unser Ziel. Und alle Gänse jubeln und sagen, ja, das ist die Wahrheit, Amen. Und danach watscheln sie wieder zurück in die Scheune und haben in ihrem ganzen Leben nie versucht zu fliegen. So geht es in vielen Sonntagsgottesdiensten. Wir jubeln der Wahrheit zu. Aber wir verbinden es nicht mit Glauben. Wir versuchen nie zu fliegen. Seht ihr, es genügt nicht, intellektuell zuzustimmen und zu bekennen. Glaube muss sich mit Wahrheit verbinden. Da gibt es im Englischen einen Spruch, der heißt, When you have a problem, do you go to the phone or to the throne? Wenn du ein Problem hast, gehst du vor den Thron oder gehst du zum Telefon? Wo gehen wir zuerst hin? Seht ihr, das ist nicht theologisch abgehoben, das ist etwas ganz Praktisches. Hier gehört Jesus hinein. Und noch ein allerletztes. wovon sollten wir zur Ruhe kommen? Und jetzt bitte lest das mit mir. Ich glaube, für Männer ist es noch wichtiger wie für Frauen, weil Männer Schaffer sind. Hebräer 4, Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, das ist in Gottes Ruhe, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, so wie Gott von seinen eigenen. Wisst ihr, wovon wir zur Ruhe kommen müssen? Von unseren eigenen Werken. Unsere eigenen Werke ist das, was uns ruhelos macht. Interessant, Gott hat den Menschen am sechsten Tag geschaffen. Und was hat er am siebten gemacht? Gar nichts. Denn Gott ist in erster Linie darin interessiert, dass du mit ihm ruhst. Gott will nicht deinen Dienst, dein Schaffen, er will dich. Und das ist etwas, was wir oft vergessen. Übrigens, Ruhe heißt nicht untätig zu sein, sondern in seiner Kraft tätig zu sein. Das ist Ruhe. Aus der Kraft Christi leben, nicht aus meiner Kraft. Major Thomas, das war der Gründer der Fackelträger, der ist letztes Jahr gestorben, 93. Lebensjahr. War beim Begräbnis drüben in Colorado, begraben. Und vor Jahren bin ich mit Major Thomas neben ihm gesessen. Wir hatten so eine internationale Mitarbeiterkonferenz. Und da hat jemand erzählt, wie es zugeht, wo er arbeitet. Und Gott tut da große Dinge. Und ich habe zum Major nur so gesagt, interessant eigentlich, weil der Mann ist eigentlich weder charismatisch noch sehr begabt. Aber allerhand, was Gott dort wirkt. Dann hat er mich angeschaut, hat er gesagt, glaubst du, dass Jesus in diesem Mann wohnt? Ich habe gesagt, ja, glaube ich schon. Ist Jesus in der Lage, große Dinge zu tun? Ich habe gesagt, ja, glaube ich auch. Ich habe gesagt, warum bist du dann überrascht? Vertraust du, dass Jesus was kann? Und wenn Christus in dir lebt, warum bist du dann überrascht, dass er Großes in den Menschen tut? Seht ihr, das ist aus seiner Kraft zu arbeiten und nicht aus der eigenen. Martin Luther, das lese ich euch noch vor, er kannte diese Ruhe. Martin Luther hat geschrieben, ich habe nichts getan. Das Wort alleine hat alles bewirkt. Ich habe nur gelehrt, gepredigt und Gottes Wort geschrieben und sonst habe ich nichts getan. Und während ich schlief und Wittenberger Bier trank mit Philipp und Amsdorf, hat das Wort all jene geschwächt, die gegen mich waren. Ich habe nichts getan. Das Wort hat alles getan. Weder Major Thomas noch Martin Luther waren tatenlos. Sie waren sehr beschäftigt. Aber sie kannten die Kraft des Herrn Jesus Christus. Und darum müssen wir zur Ruhe gelangen von unseren eigenen Werken, sagt Hebräer 4. Und dann, und das ist eine Minute noch. Na, das stimmt. Und dann Vers 11, wenn du noch wach bist, dann wird dich dieser Vers sehr überraschen. Nachdem er sagt, von den eigenen Werken zur Ruhe kommen, Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Dieser Vers hat mich wahnsinnig gemacht. Dann ich sage, ja was jetzt? Soll ich eifrig sein oder soll ich ruhen? In der Bibel öfter gedenkt, oh Gott, was hast du dabei gedacht? Wie kannst du darüber schreiben? Aber wisst ihr was? Dieser Vers stimmt so genau für mein Leben. Wisst ihr, was mir total leicht fällt? Da brauche ich überhaupt keine Disziplin. In der Früh aufstehen, zum Bauernhof fahren, in die Arbeit, meine Präsenz zeigen, den ganzen Tag arbeiten, beschäftigt sein, Mitarbeiter anleiten, E-Mails beantworten, zu Ämtern und alles Mögliche, alles einfach erledigen, ganzen Tag zu arbeiten, dazu brauche ich keine Disziplin, das fällt mir total leicht. Wisst ihr, wozu ich Disziplin brauche? Um zur Ruhe zu kommen vor meinem Herrn. Dazu brauche ich allen Eifer. Lasst uns nun eifrig sein, in diese Ruhe einzugehen. Wisst ihr, was euch dieses Wochenende leicht fallen wird? Hier herinnen sitzen, zuhören, dann ein Bier trinken, reden, am Tag zwischendurch noch ein paar Dinge erledigen, Dazu brauchst du keine Disziplin. Aber weißt du, wo du Eifer aufbringen musst? Geh einfach alleine spazieren mit Jesus. Nur mit ihm. Sei mal ruhig. Das musst du bewusst entscheiden, sonst wird es dir nicht gelingen. Allen Eifer aufbringen, um in diese Ruhe einzugehen. Und was das Interessante ist, fast alle Christen, Prediger, Pfarrer reden von dieser Ruhe, die höher ist als alle Vernunft. Aber sie sind sehr oft ständig gehetzt. Und viele von ihnen brennen aus. Ich darf eins ehrlich sagen, ich mache jetzt schon 19 Jahre, was ich mache. Und ich mache es wirklich immer noch gerne. Es überrascht mich selbst. Ich mache es gerne und ich liebe das, was ich tue. Es ist nicht wenig. Es ist oft viele Stunden. Aber ich möchte lernen, immer wieder zurückzugehen und sagen, Herr Jesus, nicht ich, sondern du. Und mein Konfirmationsspruch, Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue nur auf ihn, dann wird er handeln. Ich bin so froh, dass ich diesen Vers habe. Befiehl dem Herrn deine Wege, vertraue nur auf ihn, dann wird er handeln und Christus wohnt in uns. Er wird dann die Kraft sein, nicht wir. Und das ist das Geheimnis des Christseins. Jesus, er ist das Geheimnis. Und davon wollen wir reden, auch dieses Wochenende. Ich möchte noch beten, lieber Vater, es ist gut, zusammenzukommen, um von dir zu lernen. Herr Jesus, so oft wollen wir Einsicht, wir wollen Wissen, wir wollen Erkenntnis haben. Und es bringt uns doch keine Ruhe. Und Herr, ich erkenne, was ich wirklich brauche, ist nicht mehr Erkenntnis, es ist ein schlichtes Vertrauen in einen Gott, der vertrauenswürdig ist. In einen Gott, der nur das Beste für mich will. Ein Gott, der mich liebt. Und Herr, ich möchte lernen, diese Wahrheit mit Vertrauen zu verbinden, damit ich in diese Ruhe eingehe, immer wieder neu, in die Ruhe, die nur von dir kommen kann. Und das wünsche ich mir, Herr, für mich, für meine Familie, für meine Mitarbeiter und für all die Lieben hier, dass sie in diese Ruhe eingehen können, die nur von dir in deiner Gegenwart kommen kann. Amen.